Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hallo liebe Tatort Nordwesten Community, ich melde mich hier einmal vorab aus dem Studio. Wenn ihr unsere letzte Folge schon gehört habt, dann wisst ihr, worum es heute gehen wird. Denn ihr hört jetzt gleich den zweiten Teil unserer Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten aus dem Gorch-Fock-Haus in Wilhelmshaven. Es geht um den Fall Nils Högel. Ich habe dafür mit Katja Lührs gesprochen, die das Thementeam Soziales bei der Nordwestzeitung leitet. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, am besten dort zu starten. Diese Episode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und einen Hinweis habe ich noch in eigener Sache. Denn Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Was bedeutet das? Ihr bekommt bei jeder Location ein mehrgängiges Menü serviert. Während ich zusammen mit Nicolas Reimer aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung die Akten eines Kriminalfalls aus der Region öffne. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Zudem gibt es Tickets bei Ticketmaster, Nordwestticket und in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Den Link zur Tour findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Sichert euch jetzt euren Platz und erlebt einen spannenden Abend mit wirklich gutem Essen. So, nun aber starten wir an dem Punkt in den zweiten Teil unseres Falls, in dem Nils Högel bereits einmal vor Gericht stand und verurteilt wurde. Doch sein Haftantritt hat sich gezogen durch eine erfolgreiche Revision. Der erste Prozess musste neu verhandelt werden und nun kommt es zu einem Wendepunkt in der Geschichte, denn eine ganz entscheidende Person für den Fall hat die Berichterstattung ganz aufmerksam verfolgt. Aber hört einfach selbst.
Wir waren gerade bei dem Punkt, Nils Högel kehrte zurück nach Wilhelmshaven, hat in einem Altersheim gearbeitet, auch mal im Pflegeheim übrigens. In Friedeburg hat er zwischenzeitlich gearbeitet, da wurde er eingesetzt. Da soll es angeblich keine Häufung von Todesfällen gegeben haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass es sich gezogen hat, bis Nils Högel dann wirklich seine Haft angetreten hat. Über diesen Fall, über diesen wirklich langwierigen Prozess, bis es dann dazu kam, hat auch die Nordwestzeitung berichtet. Und diese Berichterstattung verfolgte eine sehr zentrale Person in diesem ganzen Konstrukt.
Genau, Katrin Lohmann. Während halt die Staatsanwaltschaft erstmal keinen großen Antrieb hatte, das ganze Prozedere weiter voranzutreiben, haben die NWZ und auch andere Medien ganz intensiv über den Fall berichtet. Über die neue Verhandlung, das neue Urteil. Und diese Berichterstattung hat Katrin Lohmann verfolgt. Ihre Mutter ist im Jahr 2003, damals aus unerklärlichen Gründen, auf der Intensivstation in Delmenhorst verstorben. Dabei war sie an dem Tag noch bei ihr, also bei ihrer Mama. Die Mutter war lungenkrank und hatte das Koma gut überstanden. Sie hatte dann ihrer Tochter zum Abschied noch hinterhergewunken und abends hat Katrin Lohmann immer noch mal angerufen auf der Station und gefragt, wie es ihrer Mutter geht. Das hat sie jeden Abend gemacht. Und dann war ein Mann am Telefon, der ihr antwortete, im Moment gut. Das fand sie schon irgendwie eine komische Formulierung. Und in der Nacht ist sie dann aus dem Schlaf geklingelt worden. Wieder war dieser Mann am Telefon, der ihr dann sagte, dass der Kreislauf ihrer Mutter instabil sei und dass sie bitte schnell kommen soll. Und in der Nacht ist dann die Mutter von Katrin Lohmann verstorben.
Und als sie dann von der Verurteilung eines Krankenpflegers hört, bringt sie natürlich eins und eins zusammen. Sie glaubt also, dass Nils Högl auch ihre Mutter getötet hat.
Ja, absolut. Davon ist sie überzeugt. Sie findet die Todesumstände oder fand die Todesumstände von ihrer Mutter von Beginn an sehr merkwürdig und spricht damals auch in ihrem Familien- und Freundeskreis darüber. Doch irgendwie will auch niemand ihre Zweifel hören und alle sind irgendwann einfach total genervt. Freundschaften zerbrechen daran und Katrin Lohmann wird tatsächlich depressiv, kann sogar nicht mal mehr arbeiten, muss umziehen in eine Einzimmerwohnung und ein sozialer Abstieg beginnt für sie. Doch als sie jetzt die Berichterstattung verfolgt, hat sie endlich eine Erklärung gefunden und meldet sich bei der Polizei, erzählt von ihrer Mutter, von ihren Sorgen und von ihrer Überzeugung. Und die Ermittler schauen sofort nach, ob Nils Högl in jener Nacht, als ihre Mutter gestorben ist, Dienst hatte. Und das hatte er. Alles passt zusammen.
Du erwähntest ja auch, dass sie mit einem Mann telefoniert hatte, als ihre Mutter noch gelebt hat. Glaubt sie, dass das Nils Högl war? Also war das Nils Högl am Telefon?
Ja, Katrin Lohmann ist sich absolut sicher, dass er das war, weil als sie ihn nämlich beim späteren Prozess hört, seine Stimme hört, ist sie absolut davon überzeugt, dass sie mit dem Mörder ihrer Mutter telefoniert hat.
Wie gehen jetzt die Ermittlerinnen und Ermittler mit so einem deutlichen Verdacht, mit so einem Hinweis jetzt, was machen die damit? Wie geht's weiter?
Glücklicherweise will Katrin Lohmann unbedingt, dass ihre Mutter exhumiert wird, damit man das eben nachweisen kann. Und immer wieder meldet sie sich deshalb bei der Staatsanwaltschaft, doch die hat kein großes Interesse daran. Ein Mitarbeiter soll zu ihr gesagt haben, der Nils Högl sitzt doch schon im Gefängnis. So in der Art, lassen Sie mal gut sein jetzt.
Ja, unfassbar.
Aber sie bleibt hartnäckig, weil sie einfach diesen Verdacht hat und einfach dieses Bauchgefühl von Anfang an auch hatte und hat Erfolg. Im Frühjahr 2009 wird ihre Mutter exhumiert.
Gerichtsmediziner prüfen daraufhin, ob sich wieder Spuren von jenen Mitteln nachweisen lassen. Wie ist hier das Ergebnis?
Ja, man würde natürlich hoffen, dass man ganz schnell ein Ergebnis hat.
Ja.
Aber es vergehen erneut Jahre.
Jahre, Wahnsinn, ja.
Das muss man sich mal überlegen, Jahre. Katrin Lohmann sagt, dass sie immer wieder bei der Staatsanwaltschaft angerufen hat, fragt immer nach, ob irgendwas rausgekommen ist, ob irgendwas bekannt sei. Und ja, es ziehen Jahre dahin. Und das muss für sie auch nochmal wieder eine unglaublich belastende Zeit gewesen sein, weil sie weiterhin im Ungewissen ist. Aber dann erfährt sie, dass die Gerichtsmedizin wirklich etwas gefunden hat. Und zwar Achmalin. Das ist nämlich ein Wirkstoff, der in dem Medikament Gilurhythmal enthalten ist. Das war fast 10 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter. Das muss man sich mal vorstellen. 10 Jahre nach dem Tod der Mama.
Nach den ganzen Abstiegen.
So viele soziale Beziehungen zerbrochen sind, Freundschaften und die ganzen psychischen Probleme. Da bekommt sie diese erlösende Nachricht. Ja, es ist ein ungewöhnliches Mittel nachgewiesen worden.
Bei ihrem Kampf gegen Windmühlen, gegen das System, war Katrin Lohmann zum Glück nicht allein. Sie hat sich eine Anwältin genommen, um ihre Forderung dann auch durchzusetzen. Und sie entschied sich dafür jemanden, Katja, finde ich, der ja auf den ersten Blick eigentlich so gar nicht als passend wahrgenommen wird.
Genau, das sehe ich auch so. Man würde ja mal denken, da wird dann irgendwie ein berühmter Anwalt zu Rate gezogen. Aber nein, also das war Anfang 2014, dass Katrin Lohmann dann eine kleine Kanzlei in Delmhorst betreten hat. Und diese Kanzlei gehört der Anwältin Gabi Lübben. Und Katrin Lohmann erzählt ihr von dem Tod der Mutter, von ihren Vermutungen, dass sie eben davon ausgeht, dass es ein Mordfall ist. Das Problem ist allerdings, dass Gabi Lübben überhaupt gar nicht auf diesen Bereich spezialisiert ist, sondern sie ist eigentlich Familienrechtlerin, ist mit Erbstreitigkeiten vertraut, mit Räumungsklagen, aber eben mit Mord hat sie überhaupt gar nichts zu tun. Und deshalb war sie auch absolut verunsichert, ob sie Katrin Lohmann überhaupt gerecht werden kann und sie da, ja, das auffangen kann. Aber andererseits sah sie halt diese ganz große Not der Frau, die da vor ihr saß, und irgendwas löste das in ihr aus. Ja, dass Katrin Lohmann da eben so geknickt und ausgelaugt vor Gabi Lübben gesessen hat. Und tatsächlich hat dann Gabi Lübben dieses Mandat übernommen.
Gabi Lübben ist wirklich eine außergewöhnliche Frau, vor allem auch in diesem Fall, aber auch generell. Und Lohmann wird auch dann nicht die einzige Angehörige bleiben, die sie vertreten wird.
Sie wird die Stimme aller Opfer, also die anwaltliche Vertretung für sämtliche Opfer sein, und arbeitet sich unfassbar in diesen Fall ein und legt eine Entschlossenheit an den Tag. Also es ist einfach, ist einfach unglaublich, also total verbissen und entschieden und lässt sich auch einfach gar nicht unterkriegen, ist total erschüttert von der Untätigkeit der Behörden. Und was ihr halt auch gelingt und was irgendwie doch auch, finde ich, sehr wichtig für diesen ganzen Prozess dann auch später war, ist, ihr gelingt es, die Emotionalität in den Gerichtssaal zu bringen. Das ist ja ein Prozess, der sie ja schließlich, also sie ist ja viele Jahre dann dabei, und irgendwie diese Emotionalität, die ja auch in weiten Bereichen fehlt, bedingt durch das Juristische.
Die Jurasprache ist nicht so emotional.
Ja, genau. Mhm. Und sie greift auch extrem die Staatsanwaltschaft an, wegen ihrer Untätigkeit, und scheut überhaupt keine Konfrontation, ist einfach unglaublich mutig und wird halt eben zu einer ganz wichtigen Stimme in diesem Prozess.
Du hast die Emotionalität angesprochen. Das kann man vielleicht auch ein paar Beispiele nochmal zeigen, denn sie hat ja auch wirklich ungewöhnliche Maßnahmen, auf die sie zurückgreift.
Ja, sie hat in dem Gerichtssaal ungewöhnliche Plädoyers gehalten, die eben sehr emotional sind. Sie hat beispielsweise Fotos der Verstorbenen gezeigt und aus deren Leben erzählt. Da ging es zum Beispiel um einen begeisterten Akkordeonspieler, um Campingurlaube an der Ostsee, von Opas, die mit ihren Enkelkindern spielen und angeln gehen wollten. Und sie hat das gemacht, weil sie sich gefragt hat, was würde ich mir als Angehörige wünschen? Und das war eben ihre Antwort. Sie will von den Menschen hören, wie sie waren und wer sie sind. Und es soll um sie halt gehen. Und das ist ihr halt ganz wunderbar gelungen.
Außergewöhnlich emotional gewesen. Wir haben auch schon gehört, dass die Staatsanwaltschaft halt bis zu diesem Zeitpunkt nicht sehr engagiert war. Doch die Ermittler, auch aus der Ferne, Oliver Lenz, lassen nicht locker. Auch dank Katrin Lohmann und ihre Anwältin Lübben haben sie neue Argumente. Sie wollen dann alle der rund 300 Todesfälle, die sie mit Högl in Verbindung bringen, überprüfen.
Ja, aber von diesen 300 Todesfällen sind eben nur 191 erdbestattet worden. Und die wollen sie alle exhumieren. Die Staatsanwaltschaft aber schreckt mal wieder zurück. Und am Ende werden es dann 8 Exhumierungen sein.
8? Warum 8?
Ja, warum 8? Also das weiß keiner so genau. Es heißt später, es war ein bisschen wie auf einem Basar. Das könnte auch am juristischen Verständnis liegen. Es ist auch tatsächlich wirklich nachvollziehbar für jemanden, der kein juristisches Verständnis hat. Denn ein Mörder bekommt lebenslänglich, egal ob er einen Mord begangen hat, 8 Morde, 10 Morde oder eben 100 Morde. Und das ist natürlich aber einfach nur täterorientiert und ein Schlag ins Gesicht für alle Hinterbliebenen.
Wie war dann das Ergebnis der Exhumierung?
Im Mai 2011 lagen die Ergebnisse dieser 8 Exhumierungen vor. 4-mal gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdeinwirken, 4-mal aber schon. Bedeutet 4 weitere vermutliche Opfer von Nils Högl, dazu die Mutter von Katrin Lohmann, also 5 Morde, die sich Högl zuschreiben lassen.
Wer jetzt erwartet, dass mit diesen Erkenntnissen endlich so richtig Bewegung, richtig Fahrt in den Fall kommt, der, irrt sich ehrlicherweise. Aber es kommt jetzt zu einer oder später zu einer entscheidenden Veränderung. Es gibt eine neue Oberstaatsanwältin in Oldenburg. Sie heißt Daniela Schirek-Bohlmann. Die arbeitet sich zu Beginn in ihrer Arbeitszeit erstmal in die Fälle ein, in die Akten, die bei ihr auf dem Tisch liegen. Und dabei stolpert sie zwangsläufig über die Akte Högl. Und jetzt, Katja, sind wir an einem Punkt, wo sich wirklich mal wieder ein bisschen was verändert.
Ja, auch dieser Frau ist ganz viel zu verdanken und es ist ein wichtiger Wendepunkt in den Ermittlungen. Sie ist es nämlich, die diesen Fall endlich priorisiert. Und das ist auch ganz dringend nötig, denn das Jahr 2014 steht bevor. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Jahre nach diesen Ergebnissen gab es keine Anklage, keine groß angelegten Exhumierungen. Und 2014 hat Högl bereits 2/3 seiner Haftstrafe verbüßt. Das ist, wie viele sicherlich wissen, eine wichtige Marke bei Haftstrafen. Denn wenn sich Verurteilte nicht ganz schlecht anstellen, besteht eine große Chance darauf, die restliche Haftstrafe auf Bewährung zu verbüßen. Sprich, Nils Högl hätte dann wieder auf freiem Fuß sein können. Und das hätte bedeutet, dass ein mutmaßlicher Serienmörder, davon ist die Staatsanwältin überzeugt gewesen, der wäre frei gewesen.
Katja, du sprichst im Konjunktiv, ich habe dir genau zugehört. Es ist also scheinbar nicht so gekommen. Was ist stattdessen passiert?
Die Delmhorster Ermittler, zu denen Lenz ja auch immer noch aus der Ferne gehört, die hatten nun endlich jemanden, der ihre ganze Ermittlungsarbeit unterstützt hat und nach vorne gebracht hat, nämlich eben diese Staatsanwältin. Doch die Zeit in diesem Falle läuft ja gegen sie und so entscheidet die neue Staatsanwältin erst einmal Högl wegen dieser 5 Fälle vor Gericht zu bringen, damit er eben nicht freikommt. Und im September 2014 wird dann erneut vor dem Landgericht in Oldenburg verhandelt. Högl gesteht einige der Taten, andere streitet er ab. Und der Vorsitzende Richter, Sebastian Bührmann, von dem hören wir gleich auch noch mal was, sieht aber in allen 5 Fällen ihn für schuldig. Und das Urteil im Februar 2015 lautet daher lebenslange Freiheitsstrafe wegen 3 Morden und 2 Mordversuchen. Es wird die besondere Schwere der Tat festgestellt. Högl bleibt also in Haft. Ein Urteil, das auch Katrin Lohmann die Gewissheit gibt, dass sie immer recht hatte.
Lass uns an dieser Stelle auch noch mal über die Oberstaatsanwältin Schirek-Bohlmann sprechen. Sie hat ja eine entscheidende Rolle in dem Komplex. Es ist nicht nur ein großer Fall mit dann auch vielen Tötungen gewesen, sondern ja auch ein sehr belastender Fall mit ganz großen Erwartungshaltungen von Angehörigen und Hinterbliebenen. Wie war das für Sie?
Ja, das ist ihr in der Tat von Beginn an absolut bewusst und sie weiß natürlich auch durch ihre Berufswahl von ihrer Verantwortung. Sie hat vor Gericht beispielsweise sich auch direkt an die Angehörigen gewendet und sich dafür entschuldigt, dass ihre Sprache an einigen Stellen sehr technisch klingen wird. Eben ganz im Gegensatz zu der Gabi Lübben zum Beispiel, die dann doch sehr emotional halt war. Ja, und weil sie sagt halt eben, dass das so vor Gericht ist, dass aus Mordangriffen dann Manipulationen werden, Tote werden zu Fällen, eben alles sehr, sehr nüchtern und sachlich, obwohl es natürlich ein absolut hochemotionales Thema ist. Aber sie macht eben auch klar, dass das genau ihre Aufgabe ist, jede einzelne Tat nachzuweisen. Sie will Zweifel ausräumen, darum geht's ihr. Sie wird auch ihre Überzeugung, ob Högl wirklich bei einem konkreten Fall schuldig war oder nicht, nie von einer Antwort Högls, einer einzelnen Zeugenaussage oder einem Medikamentennachweis in einem Körper abhängig machen. Es geht immer um die Gesamtbewertung, immer um das Zusammenfügen aller Indizien. Und das macht sie mit großem Engagement und mit ganz, ganz viel Akribie. Auch wenn dann natürlich das Gericht dafür zuständig ist, am Ende abschließend die Beweise und die Anklage zu bewerten, um ein Urteil zu sprechen.
Schon jetzt nach dem zweiten Högl-Prozess ist er ein ja, rechtskräftig verurteilter Serienmörder. Doch es gab logischerweise noch viele weitere Verdachtsmomente. Damit endet ja dann der Fall auch nicht. Wie geht es jetzt mit den weiteren Verdachtsmomenten weiter?
Ein Ermittler sagt bei dem zweiten Prozess vor Gericht aus, dass es von Seiten der Polizei aus schon 2005 hätte weitergehen können. Ein schwerer indirekter Vorwurf an die Staatsanwaltschaft. Richter Sebastian Bührmann wird in diesem Prozess auch ausrechnen und errechnen, dass es zu einer Gesamtverzögerung von sage und schreibe 6 Jahren und 2 Monaten gekommen ist. 6 Jahre und 2 Monate. Ich finde es unglaublich. Mhm. Es kommen dann auch zu Ermittlungen gegen die Staatsanwaltschaft, aber es wird, oh Wunder, nie zu einer Anklage kommen. Doch mit der neuen Staatsanwältin kommt ja immerhin Bewegung rein. Es passiert was, es tut sich was. Und es wird vor allen Dingen die größte Exhumierungswelle der deutschen Geschichte angeordnet.
Auf dem Bild hier seht ihr einmal Richter Sebastian Bührmann, ein wirklich außergewöhnlicher Mann. Der hat schon sehr, sehr viele, sehr große Fälle in Oldenburg verhandelt. Beispielsweise den Holzklotzmord, den Fall Danuta mit einem Mord ohne Leiche oder eben den ganzen Komplex Nils Högl. Du sagtest, es werden Exhumierungen folgen, die größte Exhumierungswelle der deutschen Geschichte. Insgesamt werden es 134 Exhumierungen sein auf 67 Friedhöfen, darunter auch Friedhöfe in anderen Ländern wie Polen oder der Türkei. Das muss ja eine unglaubliche Mammutaufgabe gewesen sein.
Ja, das war es auch und es war einfach unglaublich belastend für alle Beteiligten. Also das Gesetz sieht eben vor, dass die Polizei vor jeder Exhumierung die Hinterbliebenen informiert. Die können aber tatsächlich bei einer Exhumierung, bei einem Mordverdacht nicht ablehnen. Also die können die Exhumierung nicht ablehnen. Also man muss dann bei einem Mordverdacht, muss man das hinnehmen und man wird nur darüber in Kenntnis gesetzt. Und natürlich haben nicht alle Angehörigen das für gut befunden, was man ja auch nachvollziehen kann, ja. Die das dann endlich irgendwie ad acta legen wollten. Und diese Gespräche mit den Angehörigen waren unglaublich emotional und sehr belastend. Da waren Angehörige dabei, die tatsächlich mit Selbstmord gedroht haben, wenn es zu einer Exhumierung des Ex-Partners kommen würde. Ermittler wurden beleidigt und beschimpft. Ihnen wurden schlimme Dinge an den Kopf geworfen. Die Menschen waren eben voller Trauer und wollten damit abschließen. Dann war es dann bei den Exhumierungen am Ende so, dass eben auch nicht nur die Ermittler, sondern auch Seelsorger für die Angehörigen dabei waren. Die ganzen Proben mussten schließlich ins Labor geschickt und analysiert werden. Also ein irrer Aufwand wurde betrieben, um möglichst viele Taten nachweisen zu können.
134 Exhumierungen, was ergaben die am Ende?
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende.
Bei 100 Exhumierungen hat man Spuren der Mittel finden können. Und so kommt es dazu, dass Högl im Oktober 2018 in einem dritten Prozess vor dem Landgericht Oldenburg wegen Mordes in 100 Fällen angeklagt wird. 37 Fälle aus seiner Zeit in Oldenburg und 63 Fälle aus seiner Zeit in Delmenhorst.
Der größte Högl-Prozess. Wahrscheinlich auch der Prozess, wenn man über Nils Högl spricht und über die Anklage, ist das der Prozess, den alle im Kopf haben, über den am Ende ganz Deutschland gesprochen hat. Ihr seht auf den Bildern Übertragungswagen von allen möglichen TV-Stationen in Deutschland. Alle waren in Oldenburg dabei. Es waren noch nie dagewesene Ausmaße. Eine Anwältin hat in der Nebenklage die ganzen Opfer vertreten, Gabi Lübben, wir hatten über sie gesprochen. Die vielen Angehörigen waren beim Prozess dabei, bei den Prozesstagen dabei, dazu die ganze Presse. Nichts an diesem Verfahren war normal. So wurden extra die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg zu einem Gerichtssaal umfunktioniert. Es war der größte Mordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bei jedem Prozesstag ging es dann um eine kleine Auswahl der 100 Patienten am Prozesstag 1, die Fälle beispielsweise 1 bis 8, dann von 9 bis 15 und so weiter und so fort. Denn über jede einzelne Tötung musste natürlich dabei gesprochen werden.
Ja, und in diesem Prozess hatte auch Sebastian Bührmann erneut den Vorsitz und er ist eben bekannt für seine Empathie. Direkt zum Beginn des Prozesses hat er sich für eine Schweigeminute entschieden. Und dann alleine das Aufzählen der Opfer dauert fast anderthalb Stunden. Högl sagt oder kündigt an, dass er dabei helfen wolle, so viele Taten aufzuklären, wie es nur irgendwie geht. 43 gibt er zu, bei einigen will er sich nicht erinnern können, andere streitet er dann wieder ab. Und vor dem Prozess hatte er auch ein Tablet in die Justizvollzugsanstalt bekommen. Darauf waren Informationen zu jedem einzelnen Fall, das hatte die Polizei an ihn weitergegeben. Das sollte seinem Erinnerungsvermögen helfen und über 120 Zeugen wurden gehört, darunter Ermittler der Soko Cardio, Ärzte, die Pfleger, Ex-Kolleginnen und Kollegen, aber auch Angehörige der Opfer.
Besonders die Aussagen der Ex-Kolleginnen und Kollegen wurden ja mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, aber ehrlicherweise eher im negativen Sinne.
Leider hatte die große Mehrzahl der Befragten dann der Kolleginnen und Kollegen auffällig große Erinnerungslücken bei Fragen wie, ist Ihnen eine Häufigkeit von Todesfällen aufgefallen, kam beispielsweise die Antwort, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Oder auch selbst bei gut dokumentierten Fällen, das ist zu lange her. Viele Beobachter glaubten an eine Schutzbehauptung, vielleicht aus Angst vor Konsequenzen. Oder auch ein Schweigen aus Angst vor Verantwortung,
Klar.
Ungewöhnlich war auch, dass das Klinikum Oldenburg seinen Mitarbeitern einen Rechtsbeistand zur Seite gestellt hatte, und zwar kostenlos. Und Bührmann wird dann in dem Prozess sagen, dass er sowas in seiner Karriere noch nie gesehen habe. Aber die ganze Arbeit der Soko Cardio, die ist so detailliert. Es gab Graphen und Zeitachsen, alles genauestens ausgearbeitet. Und das war halt eben super, super wichtig für dieses spätere Urteil, dass die so akribisch da vorgelegt hatten. Auch wurde Högl an mehreren Tagen verhört. Und auch darauf hatten sich die Ermittler ganz akribisch vorbereitet mit einem Vernehmungscoach. Alle möglichen Szenarien der Gespräche wurden im Vorfeld durchgespielt, damit man sich auf alles Mögliche einstellen konnte. Dabei sagt Högl auch, dass er helfen wolle, aber er gibt erstmal nur zu, was zweifelsfrei sowieso schon bewiesen war. Und er sprach auch erst davon, dass es in Oldenburg keine Manipulationen gab, keine Toten. Und dann erst später bröckeln da seine Aussagen.
Ja, ist so die Salamitaktik, die man so irgendwie kennt. Es wurden auch Gutachter vor Gericht gehört. Ich meine, in der ganzen Zeit hat Högl mit drei verschiedenen über die Jahre gesprochen. Was haben die dann eigentlich über Nils Högl gesagt?
Ja, die sahen eine starke Persönlichkeitsstörung und sprechen von einem notorischen Lügner, von einem Narzissten. Und es ist auch die Rede von ethischer Verwahrlosung, von menschlicher Verrohung, ja, vielen von Scham und Reue. Und das war alles sehr deutlich. Also die haben sehr deutliche Worte gefunden. Man sah ihn trotzdem also als, oder auch gerade deshalb als voll schuldfähig an.
Auch das müssen wir unterstreichen. Bei all den Taten und bei all den Sachen, die festgehalten wurden, Nils Högl ist für jeden einzelnen Toten voll verantwortlich und kein anderer Mensch. Im Juni 2019 wurde dann das Urteil gesprochen. Wie sah das jetzt in diesem dritten Prozess aus?
Er wird dann wegen Mordes in 85 Fällen unter Einbeziehung der vorherigen Urteile zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das Mord war niederer Beweggrund. Und dass er sich als Held darstellen wollte in Notsituationen, dass er halt der Rambo da sein wollte. Und Högl legte dagegen Revision ein, doch das Urteil wurde bestätigt.
Dieses Urteil wurde auch von Hinterbliebenen natürlich mit Spannung erwartet. Wir haben über Katrin Lohmann gesprochen und die hat sich dann nach dieser Urteilsverkündung auch nochmal öffentlich geäußert.
Ja, ich habe das Urteil als gerecht aufgenommen und ich bin regelrecht erleichtert darüber, wie es jetzt ausgegangen ist. Also mir ist da wirklich ein ganzer Stein vom Herzen gefallen und da freue ich mich drüber. Also es beruhigt mich in dem Sinne, als dass ich weiß, dass dieser Mensch erstmal für unbestimmte Zeit aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist, seine gerechte Strafe bekommt. Und für meine Mutter kann ich sagen, habe ich alles erreicht, was ich wollte.
Das muss auch ein unglaublicher Moment für Sie gewesen sein. Aber ich habe dir natürlich auch zugehört, er war für 100 Fälle angeklagt, am Ende für 85 verurteilt. Was ist mit den restlichen Fällen?
Ja, in den übrigen 15 Fällen konnte nicht zweifelsfrei belegt werden, dass Högl für den Tod verantwortlich war. Und dann heißt es eben in unserem Rechtssystem im Zweifel für den Angeklagten.
85 Morde aus Prozess 3, dazu die Morde aus den anderen beiden Prozessen. Insgesamt gehen damit nachweislich fast 90 Morde auf das Konto von Nils Högl. Keiner glaubt ehrlicherweise, dass das die wirkliche Zahl ist. Ermittler gehen davon aus, dass das nur eine Spitze eines Eisberges ist, weil eben ja auch durch Einäscherung Beweise nicht mehr gibt, dass an Leichnamen zu lange gelebt haben können, um da noch Spuren zu finden. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, ob Nils Högl in seiner Zeit im Rettungsdienst in Wilhelmshaven zum Beispiel oder in den Pflegeheimen nicht auch Taten verübt hat. Und dazu hat sich dann auch nochmal Arne Schmidt von der Soko Cardio geäußert.
Im Ergebnis bleibt eben festzustellen, dass sich Nils Hahn durchaus kooperativ gezeigt hat und eine ganze Reihe von Taten auch eingestanden hat. Es bleiben aber immer noch zahlreiche Fragen offen. Nils Hahn bestreitet nach wie vor, während seiner Tätigkeit im Rettungsdienst Manipulationen vorgenommen zu haben. Die vorliegenden Zeugenaussagen, medizinische Gutachten und ärztliche Bewertung von Rettungsdienstprotokollen legen aber nach wie vor Manipulationshandlungen nahe. Allerdings eben auch hier nicht mit tödlichem Ausgang. Toxikologische Aussagen sind daher angesichts der Zeit nicht mehr zu erhalten und es bleibt der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung durch Vergiftung. Allerdings sind diese Taten verjährt. Strafrechtlich wird sich Nils H. also für mögliche Taten im Rettungsdienst nicht mehr verantworten müssen. Soweit er im Jahr 2007, 2008 für kurze Zeit in zwei alten Pflegeheimen gearbeitet hat, gilt Ähnliches.
Im Zweifel sind dann verjährt, wenn es nur um versuchte Taten ging. Die Nordwestzeitung hat natürlich ausgiebig über diesen ganzen Fall, diesen Riesenkomplex berichtet. Vor allem zwei unserer ehemaligen Kollegen haben da sehr intensiv dran recherchiert und die bekamen dann plötzlich einen Brief von Nils Högl aus dem Gefängnis.
Ja, das war natürlich ein echter Clou, dass dieser Brief bei uns in der Redaktion gelandet ist. Und dieser Brief beginnt mit dem Satz: Können Sie sich auch nur ansatzweise vorstellen, was das mit mir gemacht hat? Mit das meinte Nils Högl nicht seine Taten. Er meinte die Berichterstattung. Er warf den beiden Kollegen vor, eine Hetzjagd. Und er warf ihnen eine Hetzjagd vor, weil sie halt, Carsten Krugmann und Marco Seng, weil sie halt mit den ehemaligen Wegbegleitern von Nils Högl gesprochen haben. Und er gibt den beiden die Schuld, dass Högl nun als Klinikmonster angesehen wird. Högl klagte damals in dem Brief: Diese enorme Last ist manchmal kaum kompensierbar. Er schreibt dann: Ja, ich bin ein Serienmörder. Er wisse, wer er ist, wer er leider war. In diesem Brief kommen 54 Mal die Wörter ich, mein oder mich vor. Nicht einmal das Wort Opfer, Angehörige oder Patient oder Schuld.
Dabei ist die Schuld von Nils Högl unbestritten. Darüber haben wir jetzt sehr detailliert gesprochen. Aber in dem Fall kann man oder, finde ich, muss man auch das Gefühl bekommen, dass womöglich auch andere Personen eine Mitschuld tragen. So ging die Ermittlung dann gegen ehemalige Vorgesetzte von Högl auch weiter.
Ja, die Sonderkommission Cardio hat gegen die Vorgesetzten weiter ermittelt. Das waren damals ein ehemaliger Geschäftsführer, Chefärzte, Stationsleitung und auch eine Pflegedirektorin. Es stand jeweils der Vorwurf Totschlag durch Unterlassung im Raum. Doch es war von Beginn an klar, dass das sehr, sehr, sehr schwierig sein wird, das nachzuweisen. Es wurde argumentiert, dass die ehemaligen Vorgesetzten von Högl aus Oldenburg für zahlreiche Fälle in Delmenhorst mitverantwortlich sind, weil sie eben damals nicht gehandelt haben. Dabei sah die Verteidigung natürlich ganz anders. Lange war die Frage, ob überhaupt ein Verfahren eröffnet werden kann oder nicht. Zunächst hat nämlich das Landgericht in einer vorläufigen Einschätzung Ende 2019 kommuniziert, dass es prinzipiell keinen hinreichenden Tatverdacht gibt. Sie sahen vor allem die Verbindung als nicht haltbar, dass Verantwortliche aus Oldenburg direkt für die Todesfälle in Delmenhorst mitverantwortlich sind.
Es war ja erst der Vorwurf Totschlag durch Unterlassung. Es war aber dann nicht das letzte Wort in den Ermittlungen. Im Jahr 2020 hat die Staatsanwaltschaft den Vorwurf auf Beihilfe zum Totschlag, auf durch Unterlassen geändert. Und dann kam es doch zum Gerichtsprozess.
Genau, und mit diesem Anklagepunkt wurde schließlich ein Verfahren gegen 7 Personen, 3 Ex-Vorgesetzte aus Delmenhorst und 4 aus Oldenburg, wurde das Verfahren zugelassen und es beschränkte sich dabei auf 8 konkrete Fälle. Im Februar 2022 startete dann der Prozess, wieder wurde in den Weser-Ems-Hallen verhandelt und die Corona-Pandemie hatte damals für einige Verzögerungen gesorgt. Die Verteidigung argumentierte bei dem Prozess, dass man zwar mit dem Wissen von heute die Taten ganz klar erkennen könne, aber eben nicht mit dem Wissensstand von damals. Es war erneut ein Mammutprozess, und zwar ein Mammutprozess, in dem Högl nun auf einmal als Zeuge geladen wurde. Also an dem Ort, an dem er als Serienmörder, als schlimmster Serienmörder Deutschlands verurteilt worden ist, ist er dann halt auch als Zeuge aufgetreten.
Da war er dann plötzlich im Zeugenstand. Das Verfahren zog sich über Jahre, ist noch gar nicht so lange her, dass da ein Urteil gesprochen wurde. Wie fiel das am Ende aus gegen die Vorgesetzten, das Urteil?
Ja, es war nicht so verwunderlich. Alle 7 früheren Vorgesetzten hat das Landgericht Oldenburg freigesprochen. Richter Sebastian Bührmann argumentiert damals, dass kein vorsätzliches Fehlverhalten ersichtlich sei. Und dieser Vorsatz sei schlussendlich Voraussetzung für eine Verurteilung gewesen. Und alternative Vorwürfe der Fahrlässigkeit beispielsweise, die waren schon verjährt. Und das Gericht sagte, dass die Angeklagten durchaus also Fehler gemacht hätten und man sich gewünscht hätte, dass man eben diesem Misstrauen auch eher nachgegangen wäre, dass man einfach mal miteinander gesprochen hätte. Doch alle diese Beteiligten hätten Högl eben kein bewusstes Töten zugetraut. Und Sebastian Bührmann, also der Richter, sagt dann noch, dass dieses Verfahren eben nur Verlierer hinterlässt. Und das Urteil war natürlich für die Hinterbliebenen ein absoluter Schlag ins Gesicht.
Ihr seht jetzt hier Glocken, die aus Beton sind. Die stehen im Barockgarten des Klinikums Oldenburg. Die erinnern den Opfern des Serienmörders Nils Högl. In Delmenhorst gibt es einen großen Findling, der den dortigen Opfern erinnert. Obwohl kein Vorgesetzter jemals verurteilt wurde, hat der Fall strukturelle Probleme im Krankenhausbetrieb offengelegt. Da hat es jetzt zumindest durch den Fall Högl Veränderungen gegeben.
Ja, genau. Die Angst war ja schon auch allgegenwärtig, dass sowas wie der Fall Högl sich nochmal ereignet. Vielleicht nicht oder nicht, bestimmt nicht in diesem Ausmaß, aber dass einzelne Pfleger, dass sowas einfach normal passieren könnte. oder dass solche Fälle eben auch leicht übersehen werden könnten. Und daher wurde dann tatsächlich das Bestattungsgesetz in Niedersachsen reformiert. So gibt es seitdem auch keine Feuerbestattung mehr ohne zweite Leichenschau. Und bevor jemand eingeäschert wird, muss ein zweiter Arzt, eben in der Regel ein Rechtsmediziner, den Verstorbenen begutachten. Also es gilt halt eben dieses Vier-Augen-Prinzip inzwischen. Das gab es halt vorher nicht. Und es gibt nun auch eine Meldepflicht bei Unklarheiten. Wenn irgendetwas nicht zu einem natürlichen Tod passt, dann muss der Arzt sofort die Polizei oder die Staatsanwaltschaft informieren und die müssen sich dann auch regen. Das ist nun verpflichtend. Und die Leichenschau darf auch nicht mehr irgendein Arzt machen, sondern das benötigt eben spezielle Kenntnisse und Qualifikationen. Und zudem gibt es auch einen Patientenschutzbeauftragten, gab es vorher auch nicht. Und ein Krankenhausgesetz wurde eingeführt. Krankenhäuser müssen nämlich seitdem Stationsapotheker beschäftigen, was ich persönlich sehr beruhigend finde.
Ja, wurde Zeit, ne?
Die nämlich diesen Medikamentenverbrauch im Blick halten und dass man einfach weiß, was wurde bestellt, was wurde eben auch gespritzt.
Genau. Katja, jetzt haben wir sehr intensiv über den gesamten Fall Högl gesprochen. Was bleibt für dich so ganz persönlich jetzt am Ende vielleicht auch hängen, wenn du über diesen Fall nochmal nachdenkst?
Naja, zum einen bin ich da sehr bei dem Richter, bei dem Sebastian Bührmann, dass es eigentlich in diesem Fall nur Verlierer gibt. Natürlich die Opfer, die Angehörigen, aber auch tatsächlich die Eltern von Nils Högl, die, keine Ahnung, also die da hin und her gerissen sind zwischen ihrem Sohn und dieser Tatsache, dass ihr Sohn ein Serienmörder ist, das muss einfach unglaublich schwer sein. Was ich bemerkenswert finde, ist die Kraft dieser drei Frauen, die da das auf den Weg gebracht haben, also insbesondere die Katrin Lohmann, die da ja einen harten Weg gegangen ist und der es einfach psychisch so schlecht ging und dass die am Ende wenigstens ihren Seelenfrieden finden konnte, was ja leider nicht für alle Betroffenen gilt. Und was mir persönlich eine Herzensangelegenheit ist, dass man auch den Mut haben muss, auch heute die Stimme zu erheben, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, vielleicht auch in einem System, in einem Krankenhaussystem oder bei der Arbeit, wo auch immer, wo es Hierarchien gibt, dass man auch als kleines Licht, sage ich mal ganz bewusst, einfach die Stimme hebt und sagt, Leute, so geht es nicht, da stimmt irgendwas nicht. Und dass man sich traut, dann die Stimme zu heben und dann auch im Zweifelsfall aktiv zu werden und andere zu informieren, dass da irgendwas nicht richtig ist.
Das, finde ich, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Du hast schon gesagt, die entscheidenden Rollen in diesem Fall waren drei Frauen, Katrin Lohmann, ihre Anwältin Gabi Lübben und die Staatsanwältin, ohne die dieser Fall so nie aufgerollt worden ist. Vielen Dank, Katja, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und du hast auch schon erwähnt, die Eltern ist gerade ganz aktuell in der ZDF-Mediathek eine Dokumentation mit und über die Eltern von Nils Högl, die man jetzt gerade da sehen kann. Sie geben einen Einblick in ihr Leben jetzt, wie sie genau diesen Zwiespalt, diesen Spagat schaffen zwischen Sohn ist ein Serienmörder und trotzdem sind wir Eltern und lieben natürlich unser Kind trotzdem. Ich finde es ganz bewegend, diese beiden Menschen da nochmal kennenzulernen. Also wer nochmal ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen will, den sei diese Dokumentation ans Herz gelegt. Und es gibt auch ein Buch, der Todespfleger, den können wir auch nochmal hier erwähnen. Da steht auch nochmal ganz viel zu den Abläufen drin.
Also ich muss jetzt nochmal eben gerade zu dieser Dokumentation sagen, also das ist wirklich jenseits von irgendwelchen Sensationen. Es ist einfach so nah dran an diesen Menschen und so auf Augenhöhe. Also ja, ich kann das auch nur empfehlen, was du gesagt hast, kann ich mich nur anschließen. Also absolut empfehlenswert, dieser Film, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und von Wilhelmshaven sieht man bei der Gelegenheit auch noch.
Das stimmt. Jenseits von Schuld heißt, glaube ich, diese Dokumentation. Genau. Und jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Wilhelmshaven, vielen Dank, dass ihr heute alle dabei wart. Dankeschön. Wir hoffen, dass ihr jetzt die ganzen Details in diesem wirklich sehr komplexen Fall noch ein bisschen besser kennt, weil ich war vorher der Überzeugung, man hat zwar den Fall Nils Högl schon mal gehört, man weiß vielleicht das Stichwort Serienmörder, aber so viele auch erschreckende Details sind dann vielleicht gar nicht so bekannt. Und das haben wir hoffentlich mit diesem Abend ändern können. Doch eine Sache werden wir hier auch heute nicht beantworten können, das Warum. Warum wird jemand zu einem Serienmörder? Warum bringt jemand so viele Menschen um? Es gibt auch keine Erklärung für bald 90 Morde an Menschen, die ins Krankenhaus kommen, um ja eigentlich Hilfe zu bekommen, um irgendwie Schmerzen zu lindern.
An dieser Stelle haben wir bei der Live-Aufnahme den Opfern gedacht, denn die dürfen in diesem Fall nicht zu kurz kommen. Und daher habe ich auch nochmal mit Petra Klein vom Weißen Ring in Oldenburg gesprochen. Der Weiße Ring ist die größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität in Deutschland. Und der Weiße Ring hat in unserem konkreten Fall auch viele Hinterbliebene und Familien betreut und unterstützt. Jetzt hört ihr hier nochmal unser Gespräch.
Mein Name ist Petra Klein. Ich leite für den Weißen Ring die Außenstelle Oldenburg, zuständig für die Stadt und den Landkreis Oldenburg. Ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende und Vizepräsidentin von Victim Support Europe, wo ich den Weißen Ring vertrete.
Und wie sind Sie zum Weißen Ring gekommen?
Ich bin angesprochen worden vor etwa über 15 Jahren von einem Polizeidirektor, der seinerzeit Landesvorsitzender war, beziehungsweise stellvertretender Landesvorsitzender, ob ich mir vorstellen könnte, die Außenstelle zu übernehmen.
Wir haben ja uns jetzt hier zusammengefunden, weil wir vor allem auch über den Fall Nils Högl und die Hinterbliebenen sprechen. Können Sie mal sagen, wie die Unterstützung des Weißen Rings in diesem Fall aussah?
Ganz unterschiedlich. Wir helfen den Menschen ja immateriell und materiell und immer sehr individuell. Also wir holen die Menschen dort ab, wo sie sich mit ihrem Problem an uns wenden. Das kann eben ganz unterschiedlich sein, dass Menschen einfach nur ihre Geschichte erzählen wollen oder dass es ihnen schlecht geht oder über die Folgen einer Straftat, was es macht, dass sie beispielsweise in finanzielle Not geraten sind aufgrund dieser Straftat. Und auch da können wir halt helfen.
Wenn wir über den Fall sprechen, es gab ja mehrere Gerichtsprozesse. Wie haben die Hinterbliebenen und auch die Opfer diese Prozesse ja selber erlebt?
Also zunächst einmal möchte ich einfließen lassen, dass es erstmals aus meiner Sicht so war, dass ein Richter auf den Weißen Ring oder überhaupt auf Opferhilfsorganisationen zugekommen ist und darum gebeten hat, einfach anwesend zu sein für den Fall, dass es Angehörigen in diesem Prozess aufgrund dessen, was sie hören, schlecht geht. Das haben wir gemacht. Wir sind dort mit einem Kontingent von 10 Mitarbeitern und auch noch weiteren Kollegen von der Stiftung Opferhilfe gewesen und haben uns unter den Block der Angehörigen gemischt. Wir wissen ja, es gab, glaube ich, über 100 oder um die 130 angeklagte Fälle. Und in dem Block der Angehörigen, der ganze Prozess fand ja in der Weser-Ems-Halle statt, durften nur die unmittelbaren Angehörigen sein. Also Ehepartner, Kinder der Angehörigen und andere oder Freunde, Vertraute durften halt nicht dort anwesend sein. Man muss sich vorstellen, dass dann beispielsweise eine Tochter eines Vaters ihren Ehemann an anderer Stelle zurücklassen musste. Das ist ja nochmal wieder ein doppelter Stress, der entsteht in einer Situation, wo man sich mit dem Täter und der Tat noch einmal auseinandersetzen muss. Die Angehörigen haben ganz unterschiedlich reagiert. Es sind nicht immer alle da gewesen, sondern zur Anklageerhebung seinerzeit und auch zur Urteilsverkündung. Dazwischen war das nicht das Interesse, aber die Anwesenheit der Menschen sehr unterschiedlich.
Sie haben das Urteil schon angesprochen. Wie haben denn die Hinterbliebenen und Familien das Urteil aufgenommen? War das auch irgendwie eine Erleichterung? War das ein Moment des Schmerzes? Wie würden Sie das beschreiben?
Beides. Also Menschen, die einen Angehörigen verlieren, das ist immer schmerzlich. Jetzt muss man sich überlegen, dass durch das Ermittlungsverfahren ja ganz viel Dinge nochmal auf die Angehörigen zugekommen sind, wo die Ruhe des Angehörigen ja auch gestört wurde, was immer wieder dazu geführt hat, dass man eben nicht zur Ruhe gekommen ist. Eine Erleichterung sehr wohl, aber es sind ja nicht in allen Fällen Urteile zum Positiven für die Angehörigen gesprochen worden. Und das hat natürlich ungeheuer geschmerzt, keine Frage, weil man davon ausging, jawohl, das ist trotzdem passiert, man kann es halt nur nicht nachweisen. Und das ist für Angehörige ja noch mal schlimm. Selbst wenn man der Meinung ist, es hat vielleicht einen Sinn gemacht, dass der Angehörige verstorben ist, um eben zu einem Urteil zu führen und damit es eben nicht noch einmal passiert, hat es in diesem Prozess halt dazu geführt, dass die Fälle, in denen kein Urteil gesprochen wurde, im Sinne eines Schuldspruches, hat das dazu geführt, dass die Menschen sehr, 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 sehr betroffen waren.
dieser letzte Prozess, der große Prozess, nenne ich ihn mal, der hat ja auch sehr eindringlich gezeigt, dass es ja eine richtige Systematik dahinter war. War das auch nochmal was, was dann Hinterbliebene besonders getroffen hat, dass es halt natürlich keine Einzelfälle waren, sondern wirklich so ein ja, systematisches Versagen auch von vielleicht Kliniken dabei war?
Ja, natürlich. Man sucht immer nach Schuldigen, ja. Selbst bei sich selbst. Und das macht es ja auch so schwer. Konnte ich das verhindern? Hätte ich Zeichen erkennen müssen? Ich habe ja noch mit der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger gesprochen oder vielleicht sogar mit dem Beschuldigten selbst. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Also da ist ja schon sehr viel Betroffenheit. Und dann überlegt man natürlich, okay, hätte ich verhindern können, dass weitere Fälle überhaupt zum Tragen gekommen sind? Hätte ich das verhindern können? Also das macht tatsächlich was mit den Angehörigen. Und natürlich war auch ein großes Interesse daran zu gucken, okay, kann man denjenigen, die möglicherweise hätten verhindern müssen, wie Kliniken, Ärzte und dergleichen mehr, kann man denen etwas nachweisen, sodass also das Interesse auch an dem Prozess dann bei einigen schon sehr groß war.
Genau, aber da gab es dann ja keine Schuldsprüche dann. Wie wurde das aufgenommen?
Letztlich ist man immer traurig, wenn es keinen gibt, die man verantwortlich machen kann. Aber letztlich wollen diese Menschen eigentlich nur zur Ruhe kommen. Die wollen irgendwann sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und es braucht seine Zeit, bis ich endlich anfangen kann zu trauern und dann eben auch diese Trauer vielleicht irgendwann abschließen kann.
Es kam auch bei den Ermittlungen dann zu wirklich groß angelegten Exhumierungen, was, glaube ich, auch nochmal eine sehr emotionale Belastung ist für Hinterbliebene. Können Sie dazu was sagen, wie das war, als diese Information dann alle erreicht hat?
Also man muss sich das mal für sich selbst vorstellen, ja? Also man hat vielleicht jemanden verloren, man trauert, man macht es schön, man hat einen Gedenkstein, man hat Blumen gepflanzt. So, und dann kommt so eine Nachricht, ja, unvorbereitet häufig. Das heißt, da steht jemand vor der Tür und sagt, das müssten wir jetzt machen. Das ist natürlich für die Menschen ganz, ganz furchtbar. Und auch wenn wir jetzt darüber reden und die Menschen hören das, ist das für die Menschen nochmal ganz furchtbar, weil sie werden genau in diese Situation wieder zurückversetzt. Und das schmerzt enorm. Das heißt, auch jetzt wird eigentlich diese Trauerruhe, die man irgendwann vielleicht hat, erneut unterbrochen.
Dieser ganze Fall ist ja auch sehr öffentlich abgelaufen. Wie haben ja auch Opfer und Angehörige das erlebt? Die haben jetzt schon so ein bisschen in die Richtung ja auch argumentiert.
Ganz unterschiedlich. Also es gibt ja Menschen, die wollen das alles nicht hören, obwohl sie sich gar nicht dagegen wehren können. Das ist in Funk, in Medien, es gibt Kinofilme, Theaterspiele, Bücher, also das volle Programm. Und manchmal kann man sich dem gar nicht entziehen. In manchen Fällen darf man mitwirken. Ja, ich erinnere mich an ein Theaterstück, wo Interviews mit Opfern geführt wurden oder mit Angehörigen, deren Stimme in diesem Theaterstück praktisch wiedergespiegelt wurde, was ich sehr, sehr gut fand und sehr opferorientiert. Andere werden natürlich durch jedes Mal, wenn dieser Fall in der Öffentlichkeit besprochen wird, egal, ob es ein gutes Zeichen ist, wie zum Beispiel das Einweihen einer Gedenkstätte oder eben ein neues Buch, ein neuer Podcast, jedes Mal wieder in die gleiche Situation zurückversetzt. Das heißt, das häufig ja sogar auch ohne Vorwarnung. Und das macht es natürlich schwer.
Welche Spuren hat der Fall, der komplexe Fall ja auch bei generell vielleicht so hinterlassen bei den Familien und Angehörigen?
Also für die Familien und Angehörigen geht es erstmal um den Angehörigen. Der hat ein Gesicht, einen Namen, eine Familie, Hobbys, alles, was man sich vorstellen kann. Das ist das, was ja Menschen versuchen, in Erinnerung zu behalten, dass dieser Mensch irgendwie in einem weiterlebt. Und man versucht natürlich alles, was negativ ist, dann irgendwann auch fernzuhalten. Das kann man nicht, das sagte ich ja eben schon. Man wird, egal, immer dann, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird, immer wieder auch in die negative Situation gebracht.
Gibt es jetzt noch etwas, das Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch aus Perspektive von Hinterbliebenen und Opfern, Familie, jetzt noch mitteilen wollen?
Man sollte schon die Chance ergreifen, wenn man es kann und möchte, an solchen medialen Auftritten entweder mitzuwirken oder auch Einfluss zu nehmen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ich möchte das auf gar keinen Fall. Man muss sich vorstellen, dass man vielleicht morgens die Zeitung aufschlägt, unverhofft, vielleicht auf die damals stattgefundene Straftat, vielleicht sogar mit Bildern stößt und dann praktisch mit seiner Aufarbeitung von neuem beginnt, also Therapien von neuem beginnt. Also um das zu verhindern, sollte man, soweit man kann, vielleicht mitwirken, wenn man das kann, oder gegebenenfalls auch bitten, das eben nicht zu tun.
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende. Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Der Fall Nils Högl hat uns gezeigt, wie monströs ein einzelner Mensch handeln kann. Aber er hat auch etwas anderes offengelegt, dass Verantwortung im Krankenhaus nicht bei einer Person endet. Viele Kolleginnen und Kollegen hatten Zweifel. Es gab Auffälligkeiten, ungewöhnliche Wiederbelebungen, seltsame Todesraten und trotzdem wurde jahrelang geschwiegen oder weggesehen. Aus Angst, aus Loyalität, vielleicht auch aus Gewohnheit. Doch Verantwortung ist nie teilbar. Wenn wir in einem System wie dem Gesundheitssystem arbeiten, das elementar auf Vertrauen basiert, dann tragen alle, die dieses System am Laufen halten, auch eine gemeinsame Pflicht. Hinzusehen, zu hinterfragen, Zweifel ernst zu nehmen. Högl allein hat getötet, aber das Umfeld und die Umstände haben es ihm ermöglicht, immer weiterzumachen. Und genau das ist die bittere Erkenntnis in diesem Fall, dass Schuld manchmal nicht nur in einer Hand liegt, sondern im Schweigen vieler. Und auch wenn niemand anderes verurteilt wurde, hätten viele Taten mit einem engagierten Handeln verhindert werden können. Davon bin ich überzeugt. Das war nun die letzte Folge Tatort Nordwesten im Jahr 2025. Ich habe das ganze Jahr über alle 14 Tage eine Folge für euch veröffentlicht. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich brauche eine Pause. Ihr könnt natürlich noch bis zum 24. Dezember weiterhin die Türchen unseres Adventskalenders hören. Doch die nächste richtige Folge Tatort Nordwesten kommt dann im neuen Jahr am 19. Januar 2026 wieder. Also lange müsst ihr auch gar nicht warten. Ich wünsche euch daher schon einmal frohe Weihnachten. Wenn ihr noch ein Geschenk für eure Liebsten braucht, dann lege ich euch natürlich nochmal die Tatort Nordwesten Dinner Tour wärmstens ans Herz. Alle Informationen gibt es unter www.ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die ruhige Zeit im Kreise eurer Liebsten und vielen Dank für die Unterstützung und die Treue auch in diesem Jahr. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr immer wieder einschaltet, Feedback gibt. Ich danke euch wirklich für jede Nachricht unter den Folgen, für jedes Lob, für jeden Verbesserungsvorschlag und auch über all die Nachrichten auf unserem Instagram-Channel. Vielen Dank für alles und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, tschüss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.